Oder.
Schwangerschaftstest positiv, Wissen negativ.
Das ist ein Podcast von Fanny und Julia. Zusammen sind wir Fanny
und Julia. Und die Kinder denken, wir sind die Erwachsenen.
As if.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Mama Lauda.
Mama Lauda.
Hi, ich bin Julia Körnschild und du bist
Fanny Husten.
Herzlich willkommen zu dieser tollen Folge. Sorry, wir sind ein bisschen erkältet, deswegen hat sich da so ein bisschen...
Die tiefe Stimme.
Boah, Fanny, ey, bei dir ist aber krass. Ey. Hast wieder angefangen zu rauchen?
Also das letzte Mal, als wir mit den zwei verrückten Kinderärzten aufgenommen haben, saß ich ja, oder du, 3 Wochen lang auf dem Trockenen. Ich war schlecht gelaunt, total Namenwasser gebaut und übelst drauf.
Aber so kennen wir dich. So kennen wir dich, genau. Fanny. Das ist, du bist immer der weiche, du bist der weiche Kern und ich bin dein harter Mantel.
Brr, mir wird schlecht.
Wow.
Jetzt wird mir schlecht.
Okay. Ja, und jetzt haben wir für diese Folge
diese
ganz tollen
Abend, Laudis.
Okay, ich gebe jetzt ab. So.
Nee, ihr habt das mega sweet gemacht. Hallo.
Herzlich willkommen. Ich bin Nibras, Dr. Nibras.
Ich bin Florian. Herr Doktor, mittlerweile Dr. Florian.
Nee, andersrum war das.
Ach so, sorry.
Okay, ich steige wieder mal aus.
Ihr habt es auch total
ich
süß
wusste,
gemacht.
Ich hätte heute nicht kommen sollen.
Ja, hey, vielen Dank.
Ich hatte aber echt Sorge, dass ihr uns einfach jetzt durchsprechen lasst, bis die Folge auch dann vorbei ist.
Und du kichern im Hintergrund.
Das ist das neue Stunde. Geschäftskonzept. Gäste einladen und nur die reden lassen und das dann vermarkten. Dann noch drei Werbespots einspielen und dann...
Ey, das können wir super.
Ja, super. Die 3 Werbespots habt ihr auf jeden Fall.
Sehr gut.
Wunderbar.
Also ihr beiden, also, für alle, die euch noch nicht kennen, ihr seid Hand, Mund, Fuß. Diesmal richtig?
Ah. Nee, leider immer noch nicht.
Ey, das gibt's
aber
nicht.
Ist nicht schlimm.
Hand, Fuß, Mund, erst die Extremitäten. Der Podcast.
Bist du wenigstens Mathematikerin und weißt, wie viel falsche Möglichkeiten es gibt? Hand, Fuß, Mund, Hand,
ja.
Fuß, Mund,
9.
Mund, Hand, Fuß. 9,
3.
Stark. Fanny ist Mathematikerin.
Nee, auch nicht.
Also es war geraten.
Ich glaube, die echten Mathematiker hören gerade zu und
das
cringen.
Das habe ich schon gewusst. Jetzt muss man mir mal auch mal lassen.
Ja, super.
Ich check gerade gar nichts mehr. Ich stelle euch mal weiter vor. Also, ihr seid 2 Kinderärzte vom Podcast Hand, Fuß, Mund. Wow, wie langsam kann man sagen.
Applaus.
Und ihr sprecht regelmäßig über Kinderkrankheiten und... Kinderkrankheiten
und mit uns. Und das zweite Mal mit uns in einer Folge jetzt.
Ja, wir reden ja auch nicht nur immer über Krankheiten, sondern was auch so Kinder manchmal betrifft an medizinischen Themen, was jetzt so an Problemen ansteht wegen Corona, Lockdown, auch mal so psychische Sachen. Es geht jetzt nicht nur immer um Schnupfen oder Mumps oder sowas, sondern es geht schon auch manchmal um Themen drumherum. Wir hatten jetzt auch ein Thema über Klimaschutz, dass das auch wichtig ist für die Kindergesundheit in der Zukunft. Also wir gucken auch mal über den Tellerrand.
Nice.
Hey, ihr seid richtig cool.
Und
ihr seid auch noch witzig dabei.
Jetzt hört mal auf. Und das machen wir heute auch mit euch. Wir reden über ich lese die 4 großen Stichpunkte vor. Wir wollen mit euch über Allergien sprechen und Unverträglichkeiten bei Babys und Kleinkindern. Wir wollen mit euch über das große Thema Corona sprechen. Hat noch keiner gehört. Und die Untersuchungen U1 bis U7 und die Meningokokkenimpfung. Und alle so, hä, was?
Bäm.
Mening was?
Bäm. Ja.
Das ist der Fahrplan.
Welches
das ist unser
Glückslaut
kleiner Fahrplan.
Habt ihr gedreht, damit diese Fragen rausgekommen sind?
Wie oft
habt ihr das Glücksrad gedreht?
Welches Glücksrad war das?
Das kann ich nicht verraten. Wir sagen einfach, wir beide Streber haben krass viel.
Aber ihr habt jetzt nicht die Themen verkauft an die meistbietenden, die jetzt
Ach,
hier...
Quatsch.
Also wir haben ja in unserer ersten Folge zusammen, die, wie ich finde, ja ziemlich gelungen ist, ziemlich viele wichtige Themen auch besprochen und zumindest mal angerissen. Und alles, was heute vorkommt, ergänzt das sehr gut. Deswegen, nein, wir wollen uns gar nicht aufdrängen mit Themen. Weil es so ein schöner Blumenstrauß war, haben wir uns nur dafür interessiert, wer den zusammengestellt hat.
Ey, du, vielleicht haben wir eine Gehilfin im Büro.
Welcher Themenflorist war das denn?
Du Schleimer.
Ein kleines Vögelchen hat uns da vielleicht was zugezwitschert.
Ja, wir haben jetzt eine Redakteurin, die hilft uns, das perfekt zu organisieren. Und deswegen sind wir jetzt so richtig gut vorbereitet, wie ich es mir immer in meinem Leben gewünscht habe.
Sehr.
Arbeitet ihr da mit künstlicher Intelligenz?
Ja, richtig.
Oder nur mit künstlicher Intelligenz?
Sie ist ein Roboter, so viel können wir sagen.
Die kommt aus der Zukunft auch.
Ah ja. Die hat sich die Folge schon angehört. Wir haben über 16 Themen gesprochen und das waren die vier, die am besten rauskamen.
So ist es. Die kamen einfach am besten an.
Das ist bei der Hörerschaft. Next Generation Redaktionsarbeit. Hammer.
Ey, das wäre so geil, wenn es das immer geht. Das wäre Julias, wär Julias Traum.
So ist es,
glaube ich, ne?
Sehr gut.
Und so kommen wir zu meinem Traum. Corona.
Oh, nee.
Trauma, ey, meinst du?
Erstmal fangen wir bei Punkt 1 an. Corona. Jetzt, nach dem Redaktionsplan jetzt auch, Julia.
Mach, was du willst.
Ich merke schon, es ist so, von der letzten auf diese Folge ist, hat sich hier der Wind, das weht ein anderer Wind, so sagt man
hier
das.
Ist ein kühler Wind. Mich zieht.
Letztes Mal
mich
waren die nüchtern, das ist der Unterschied.
Ja, ich habe auch so ein bisschen, die Nackenhaare haben sich schon aufgestellt.
Wollen wir nicht bei 1 anfangen? Julia will nicht bei 1 anfangen.
Doch, Fanny, mach bitte.
Nee, du fängst doch, das sind ja hier, ist doch aufgeteilt, die ersten zwei du, dann ich.
Das Ding ist, also
zwei.
Das Thema Allergien wollte ich auch nur kurz anschneiden, weil das hatten wir das letzte Mal auch schon so ein bisschen, weil mein Sohn sehr anfällig ist für Allergien und alles, was die Haut betrifft. Aber wie häufig gibt es Allergien schon in den ersten Jahren?
Ja, also zumindest muss man sagen, du hast ja gesagt, anfällig für Allergien und so Sachen aus dem Allergienkreis. Man sagt ja immer Kreis, eigentlich ist es ja ein Dreieck, ne? So ein Merkel-Dreieck. Guck mal, ich mache das hier extra für euch in die Kamera.
Das kann ich mir
vorstellen. Das ist ja ganz häufig Neurodermitis, Asthma und dann so zum Beispiel Heuschnupfen. Das sind so die drei Sachen, wo ganz viele Menschen, ich weiß gar nicht, Florian, bei dir, du sagst ja immer, Heuschnupfen trifft dich, ob du da mit anderen Sachen auch schon mal zu kämpfen hast. Aber viele haben ja nicht nur eine Ecke von diesem Dreieck, sondern zwei oder sogar alle drei. Und tatsächlich gibt es sowas natürlich im frühen Kindesalter relativ regelmäßig. Und es gibt vor allem eine sogenannte familiäre Belastung, nennt man das. Also wenn die Eltern Allergiker sind oder die Geschwister Allergiker sind, gibt es ein etwas höheres Risiko. Also man denkt, in der Entstehung von so Allergien gibt es schon so ein bisschen eine genetische Komponente, dass man so was auf dem Weg mitbekommt. Aber es gibt auch Sachen, die das beeinflussen. Also wir wissen, dass es ein bisschen davon abhängt, wie viel Kontakt zum Beispiel zu anderen Kindern entsteht. Man weiß, dass zum Beispiel Kinder, die früh zum Beispiel bei einer Tagespflege sind und dann mit anderen Kindern in einer Gruppe sind, dass die eher weniger Allergien haben. Und man weiß, dass Kinder, die früh möglichst viele verschiedene Lebensmittel zum Beispiel auch angeboten bekommen, auch weniger Allergien haben. Also gibt es zum Beispiel in Israel eigentlich keine Kinder, die eine Erdnussallergie haben, weil die schon ganz früh zum Beispiel so pürierte Erdnuss in ihrem Essen mit drin haben. Genau.
Geil.
Also da werden schon im ersten Lebensjahr viele so Trigger gesetzt, die sowas begünstigen oder auch eben nicht begünstigen.
Und hat das auch was mit dem Stillen zu tun? Sorry, ich habe mal jetzt vorgegriffen. Also kann man durch das Stillen wirklich so ein bisschen Allergien, vor Allergien schützen oder so
längeres Stillen? Weil wenn man früher aufhört, hat man ja immer Angst und alle sagen einem, dein Kind wird krank und allergisch für immer sein, wenn du jetzt abstillst.
Alles im Leben hat mit dem Stillen zu tun. Jede Krankheit, jede Prädisposition, jede psychische Störung hat mit Stillen zu tun. Naja, ganz so schlimm ist es nicht, aber natürlich haben auch die Allergien, da hat das Stillen ganz wichtigen Wert. Man sollte nicht zu kurz stillen. Also
was heißt zu kurz?
Wenn es geht,
also, manche können ja auch nicht stillen.
Sechs Monate,
ja, klar.
Schwierig.
Das ist natürlich auch das merken wir auch, wenn wir über die Ernährung, gerade im Säuglingsalter sprechen und die Beikosteinführung und so, da loben wir ja das Stillen bis in alle Himmel. Natürlich gibt es Mütter, die können nicht stillen. Da funktioniert es nicht. Die wollen nicht, da geht es nicht, was auch immer. Ja. Die darf man natürlich auch nicht verteufeln. Und das ist auch okay. Dafür gibt es in der modernen Technik Ersatzprodukte, ohne dass man sich jetzt eine Amme suchen muss, so wie früher. Sondern man kommt auch ohne Stillen über die Runden. Aber was die Allergien angeht, weiß man aus Studien, dass gestillte Kinder da ein niedrigeres Risiko haben. Was Nibras aber ganz am Anfang gesagt hat, oder was du auch gesagt hast, die familiäre Belastung spielt eine ganz wichtige Rolle. Und wenn jemand aus der Familie oder gar ein Elternteil oder gar beide Elternteile eine Allergie haben, dann hast du ein unglaublich hohes Risiko, selbst eine Allergie zu bekommen. Das gipfelt darin, dass wenn Mama und Papa die gleiche Allergie haben, dann hast du circa ein 80-prozentiges Risiko, dass du diese Allergie bekommst. Also die Gene sind wie immer nicht wegzuleugnen und auch nicht wegzustillen. Nichtsdestotrotz ist die Ernährung und die Einführung der Allergene ein ganz wichtiger Punkt.
Genau, da habe ich noch ist Beikost. Weiß nicht, ob ihr auf Beikost kommen wolltet. Das ist nämlich auch ein super wichtiger Teil. Es geht nicht nur um Stillen, sondern auch die Beikost spielt eine große Rolle. Früher haben nämlich Ärzte, damals, als sie noch doof waren, haben sie gesagt, nicht zu früh einführen, eher warten, sonst können Allergien entstehen. Und heute weiß man, und deswegen gibt es diese relativ klare Empfehlung, schon relativ früh, so ab Beginn des fünften Monats, bis relativ spätestens siebten Monat, also so ein relativ enges Zeitfenster, wo man sich als Eltern ja manchmal unter Druck gefühlt setzt und denkt so, ah nee, jetzt noch nicht, aber jetzt spätestens, also wieso ist denn das so eng, dass man einfach durch Studien rausgefunden hat, dass es ein relativ idealer Zeitpunkt ist und wenn man davor oder danach schon anfängt, dass dann das Risiko für Allergien erhöht ist. Das Einzige, wo es nicht so richtig gilt, ist beim Thema Gluten. Beim Thema Gluten ist es so, dass da könnte man ja auch denken, am besten so früh wie möglich richtig viel. Da kann man das nicht so leicht anwenden. Also was ich eben gesagt habe zu Erdnüssen, dass man zum Beispiel Kindern relativ früh Erdnuss mit reinpürieren kann in den Brei, dass das gut ist. Das kann bei Gluten manchmal auch zu viel sein. Also da sollte man mit ganz, ganz kleinen Mengen anfangen und die langsam steigern und nicht direkt volles Rohr, um zu versuchen, da eine Unverträglichkeit zu verhindern. Auch da gibt es genetische Faktoren, die auch eine wichtige Rolle spielen. Aber auch die mit der Ernährung werden erste Grundsteine gelegt für eine mögliche Sensitivität dafür.
Und nochmal kurz zum Thema Stillen, weil Fanny und ich hatten beide Gestationsdiabetes. Das ist jetzt natürlich nicht euer Bier, weil ihr Kinderkrankheiten macht, aber wir schützen mit 6 Monaten Stillen unser eigenes Kind davor, Diabetes zu bekommen. Ist das richtig?
Also mit dem der Gestationsdiabetes ist natürlich schon auch unser Thema, weil das Neugeborene damit schon in den allermeisten Fällen auch in Mitleidenschaft gezogen ist. Das Kind ist ja die Verhältnisse im Mutterleib gewohnt und wenn der Gestationsdiabetes, also die Zuckerkrankheit, die durch die Schwangerschaft hervorgerufen worden ist, vor allem nicht gut eingestellt ist und da Insulin Produktionen hoch und runter fahren, dass einem ganz schlecht wird. Das merkt man auch bei den Kindern, vor allem wenn die dann mit 4,5 Kilo oder noch mehr auf die Welt den Truttern durch die Nase gepresst wird. Aber
schöne Formulierung.
Danke.
Kann man sich das
schönes Bild.
Kann man sich das bildlich vorstellen? Soll ich das nochmal?
Ist drin. Nee,
reicht? Okay.
Wir packen Cartoon in die Shownotes, das illustriert.
Disney kann da vielleicht behilflich sein. Ja, aber grundsätzlich der Diabetes jetzt als, dass der durch das Stillen verhindert wird. Wie gesagt, das hängt alles mit dem Stillen zusammen. Das meine ich auch ganz ernst. Und
aber was mir jetzt noch wichtig ist zu sagen, es gibt, also wir haben auch schon öfter mal Nachrichten bekommen von besorgten Müttern, die sich unfassbar viel Stress gemacht haben, die so darunter gelitten haben, dass es mit dem Stillen irgendwie nicht geklappt hat, dass es da Probleme gegeben hat, dass sie sich unter einen enormen psychischen Druck gesetzt haben, die gesagt haben, ich schade vielleicht meinem Kind, wenn ich dem irgendwelche Flaschennahrung gebe, das Stillen ist, wird überall steht, dass es so wichtig ist.
Und krasse ich kann Angst, es nicht. Ja, voll.
Und am Ende profitiert das Kind auch nicht davon, wenn die Mutter total besorgt ist, Ängste hat, gestresst ist die ganze Zeit, sich verrückt macht. Das Wichtigste ist wirklich, dass es ein harmonisches Verhältnis ist, worunter das Kind auch aufwächst. Man sollte ein bisschen was dafür versuchen und tun und gucken, ob es irgendwie klappt, aber man sollte es nicht übers Knie brechen und sich verrückt machen. Ich glaube, da sind die Nachteile fürs Kind auch bemerkenswert. Ja. Deswegen sollte man auch mit einem Kompromiss absolut klarkommen. Das tun wir in der Kinder- und Jugendmedizin auch und wir verteufeln natürlich auch keine Ersatzmilch. Präparate, die sind auch sehr gut darunter gewachsen und gedeihen die Kinder auch gut. Und wir reden hier ja immer nur von Statistiken. Ne? Es heißt nicht, dass wenn du einem Kind nicht keine Muttermilch gibst, sondern Pränahrung, dass es auf jeden Fall Allergiker wird. So ist es nicht.
Ja.
Nun nimmst du 1000 Kinder so und 1000 Kinder so, dann ist in der einen Gruppe ist das Risiko etwas höher und der anderen weniger und so entstehen solche Zahlen. Aber der individuelle Fall kann natürlich unterschiedlich sein und da darf man dann, muss man auch die Kirche mal im Dorf lassen.
Ja. Ich würde an der Stelle gern noch zwei Punkte anmerken. Das eine sollte man meinen, ist allgemein bekannt. Das andere ist, glaube ich, nicht so weit verbreitet. Das erste ist, ein ganz wichtiges Detail, wenn es darum geht, Allergien zu vermeiden, ist eine rauchfreie Umgebung des Neugeborenen. Also zu Hause quarzen, wo auch immer.
Nikotin. Ja.
Das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt in der Entstehung von Allergien, weil es das Atem- und Respirationssystem des Neugeborenen ganz massiv beeinträchtigt und schädigt. Wer das macht, quält sein Kind und misshandelt sein Kind, ohne dass es vielleicht so richtig merkt, aber er tut es auf jeden Fall. Und das betrifft nicht nur die Allergie, sondern ganz existenziell zum Beispiel auch den plötzlichen Kindstod. Das ist ein ganz großer Risikofaktor, den man einfach nicht tolerieren kann.
Ja, hört auf zu rauchen, Leute. Ja. Happy 90er übrigens, da wurde ja noch überall geschmökert. Ja.
Es klingt für uns jetzt so absurd, aber wir haben auch eine Hörerin mal gehabt, die hat uns geschrieben, dass die Schwiegermutter im Kinderzimmer geschlafen hat und da heimlich geraucht hat im Kinderzimmer.
Stimmt. Das Kind war aber nicht da. Das Kind war nicht im Kinderzimmer.
Das Kind war nicht im Kinderzimmer, aber sie hat im Kinderzimmer geraucht, wo sie geschlafen hat auch.
Also, es gibt sogar Untersuchungen, dass wenn der Vater Raucher ist und das Kind im gemeinsamen elterlichen Bett liegt, dass das schon dazu führt, dass die plötzliche Kindstodinzidenz hochgeht.
Das Anatmen.
Allein die Ausdünstung und ab. Ja,
so ist es. Und das klar, das stinkt ja voll. Ja. Kennt ja jeder Nichtraucher, der mit einem Raucher zusammen ist. So, das riecht man krass doll.
Im Winter.
Grüße gehen raus.
Und das Kaltes. Und das Zweite ist, wo wir zuletzt auch bei der Geburt unseres Kindes noch im Krankenhaus irgendwie die Mitarbeiter aufmerksam machen mussten, ist, wenn man jetzt nicht stillen kann oder nicht nur stillen kann und da auch zufüttert, gerade was diese Pränahrung angeht, wenn das ein Kind ist mit einer erhöhten Allergie, mit einem erhöhten Allergierisiko, dann sollte das so eine sogenannte HA-Nahrung sein, die die Eiweiße besonders nochmal aufgespaltet hat und nicht eine normale Säuglingsprä-Nahrung, weil dadurch wird nochmal das Risiko, wenn man diese HA-Nahrung gibt, minimiert. Und das sei es unmittelbar nach Geburt oder zwei Wochen danach oder sobald man diese Nahrung gibt, bevor die Beikost eingeführt wird, sollte es bei erhöhtem Allergierisiko diese HA-Nahrung sein.
Ah, das ist gut zu wissen, weil man wusste immer nicht, wann nimmt man jetzt diese HA und ich weiß gerade nicht, wie die andere dann
es
heißt.
Es gibt voll viele verschiedene, oder?
Ja, und man weiß immer gar nicht, welche ist denn jetzt was und wann nimmt man denn die Milch fürs erste und zweite und dritte Jahr überhaupt? Und braucht man? Egal, das ist dann ein anderes Thema nochmal.
Es gibt die Pränahrung, die Einser, die Zweier, dann wird es schon wieder dann noch schon divergenter.
Sehr lang.
Aber manche sagen, dass man immer die Prä nehmen einfach soll. Also nicht ganz am Anfang wahrscheinlich, aber dass man irgendwann die Prä nimmt und dann einfach immer die Prä nimmt.
Das ist vollkommen immer ganz am Anfang. Zweiten, genau. Das ist vollkommen okay, die ganze Zeit auch Prä zu nehmen, solange man das Kind mit der Flasche füttert. Es gibt Kinder, die irgendwann nicht so richtig satt werden davon. Da kommt häufig diese Einsernahrung ins Spiel, die so ein bisschen hochkalorischer, ein bisschen sämiger ist, die macht ein bisschen satter, genau.
Aber wenn man nur so zufüttert, weil man Milch eigentlich nur gibt für den Geschmack oder weil das Kind das einfach noch toll findet, dann kann man ja immer auch die Prämie
schmeckeln. Klar, ja dann, gerade es gibt ja oft diese Kinder, die noch eine Flasche vorm Schlafen gehen, da ist es eigentlich voll egal, welche du nimmst. Also da reicht die Prämie völlig aus. Da musst du jetzt dich nicht verrückt machen und sagen, oh nee, mein Kind ist jetzt 10,5 Monate alt, jetzt muss ich schon Zweiernahrung benutzen, weil das in irgendeinem Forum steht. Ja. Quatsch.
Die Zweiernahrung und alles, was drüber ist, die haben nur noch mehr Zucker drin. Und das lohnt sich überhaupt nicht, darauf umzusteigen. Also entweder Prä oder Einser und alles andere ist dann schon
Coca-Cola.
Gut zu wissen,
Marketing.
Weiße Cola.
Ende ist echt da wird echt viel Schmuh betrieben, was diese Nahrung angeht, weil dir verkauft wird, du musst quasi alle zwei Monate die Reifen wechseln quasi und schon wieder auf das nächste umsteigen und so ist das alles nicht.
Verrückt, aber das ist gut. Danke nochmal für die Aufklärung. Wir haben viele Babymama-Hörerinnen und Schwangere und es immer wieder ein Thema ist, was so Menschen so verunsichert.
Ja, also ich will jetzt nicht so viel Werbung in einer Sache machen, aber wir haben sogar extra eine Folge gemacht zu Ernährung im ersten Lebensjahr und mit der kann man sich so ein bisschen rüsten für diese Zeit und da kann man, glaube ich, viel mitnehmen.
Ja, sehr interessant. Auf jeden Fall, nach sowas sehnt man sich ja als junge, frische Mutter mit dem ersten Kind, weil man ist ja so krass unsicher, man will alles wissen und saugt alles auf. Und wenn es natürlich von euch kommt, Leute, die auch wirklich fundiertes Wissen haben und nicht irgendwo aus einem Google-Beitrag,
ja,
ist es ja Gold wert in so einem Moment.
Was ich aber noch kurz dazu sagen muss für alle unsere StillverherrlicherInnen, das ist jetzt keine Werbung für Pränahrung. Wer stillen will, soll so lange stillen, wie er möchte, und bitte, bitte stillt so viel ihr wollt. Wir verherrlichen hier keine Pränahrung.
Nein, beides ist okay. Das ist aber wichtig, dass du das sagst, weil wir haben gemerkt, also wenn du mal eine Folge machst über Stillen, dann melden sich ganz viele Leute, die sagen so, ah, na, das ist, ihr habt das jetzt so betont und das ist total gemein, weil
die einen regen sich auf, dass man das,
total,
weil sie nicht stillen können, ja, genau, die anderen regen sich auf, weil sie mit drei Jahren noch immer stillen wollen.
Genau, genau. Da machst du redest du über Beikost und sagst, dass wichtig ist, dass du die einführst, und dann kommen ganz viele StillberaterInnen und andere Leute, die dann sagen so, was sagt ihr da, die Muttermilch kam hier viel zu kurz. Also es ist immer ein Drahtseilakt bei diesem Thema, und auch wenn jetzt jemand denkt, er fühlt sich angegriffen, sorry, Leute, sorry.
Also wir meinen es nicht böse. Ja, kein Judging hier. Wir reden nur über Erfahrungen und für die Jungs über Wissen, was sie.
Und wir haben auch eine Stillfolge gemacht, da haben wir Frauen sprechen lassen, die nicht stillen wollen, Frauen, die nicht stillen können. Wir haben stillende Frauen stillen lassen, und die könnt ihr auch nochmal anhören.
Wir haben gestillt.
Einfach ganz runter von so alten Folgen.
Und Florian gestillt.
Ja, die haben uns gestillt.
Die haben gesagt, seid still.
Ja. War und jetzt seid still, Sunny. Okay.
Ganz tolle Erfahrung.
Julia, wie alt ist dein Kind?
Der ist bald 2.
2. Stillst du noch?
Nein. Fand ich habe auch mit 10 Monaten aufgehört. Ich habe nicht das Jahr durchgehalten, das ich vorhatte.
Mm. Ah, du wolltest ein Jahr.
Ja. Mm.
Und du hast einen Sohn, oder?
Ja.
Ja. Und der wollte nicht mehr? Schnauze voll, oder?
Na, ich wollte nicht mehr.
Ah, ja.
Ja, also wirklich, ich war richtig ausgelutscht.
Ausgezurzelt.
Ausgezurzelt, ja.
Hat sie ihm auch so gesagt, sorry, Kleiner.
Super Wortspiele, die man jetzt bringen kann.
Gerne.
Tun wir aber nicht.
Aber ich glaube, 10 Monate ist ja ein super, super Zeitraum.
Dankeschön. Also, ich wollte nur über die 6 Monate wegen der Gestationsdiabetes. Das war mir wichtig.
Ja, das war so Pflicht, der Rest war Kür. Und wie es halt so funzt.
Aber ich bin gespannt, wenn man mein zweites Kind bekommt, weil meine Mutter hat 4 Kinder und meinte, hat jedes Kind dann länger gestillt. Das erste irgendwie 4 Monate, das zweite dann ein Jahr, das dritte dann 2 Jahre und das vierte dann sehr, sehr lange.
Weil man vielleicht das auch anders zu schätzen weiß, die Bindung und so. Kann ja sein,
ja, dass man dann so ist ja auch eine krasse
emotional
Bindung.
Auch mehr dran hängt.
Vielleicht kommt
weil
der Körper nicht, einfach so zwischen hormonellen Veränderungen, und ja, das ist ja einfach auch ein sehr umfangreicher Prozess, der da stattfindet, mehrmals am Tag. Und dieses harmonische Bündnis überhaupt zu schaffen zwischen Kind und Mutter. Ich glaube, da kommt man vielleicht besser ins Training mit der Zeit. Das ist vielleicht einfach so pauschal gesagt.
Ja, beim vierten Kind denkt man sich dann wahrscheinlich noch wirklich am ersten, okay, das ist jetzt das letzte Mal, wenn ich jetzt wirklich.
Ja, genau. Also
ja, man, das bleibt schön hier im Bett.
Merkt man das, Melancholie. Dass unsere gerade in dem Alter ist. Naja, gut. Also, klar.
Jetzt müssten wir deine Frau hier zumindest mal kurz reinschalten, ob das denn alles
ganz
so stimmt,
gut,
was du
die?
Sagst.
Wie alt war nochmal das jüngste Kind?
Sie? Bei mir?
Hm? Auch klein, ne? Ganz klein.
Warte mal, das ist nicht so schnell fragen, dann kriege ich wieder Schimpfe zu Hause.
Florian, könnt ihr hier jetzt die Jeopardy-Musik kurz
Ende
reinspielen?
Juli, 8 Monate.
Dim.
Oh, das ging
schon. Oh. 8 Monate.
Und es wird wahrscheinlich noch gestillt, oder?
Ja.
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 Das wird jahrelang gestillt.
Das wird bis zum bitteren Ende.
Ja, also.
Bis es 6, 7 Jahre alt ist.
Ja, ey, und dann wäre es auch okay.
Bis das Torschützenkönig in der B-Jugend ist.
Ja, wobei, also ich glaube, das Limitierende daran sind ja diese Zähne.
Ja, naja, aber ich habe die Zähne nicht gemerkt. Bei meinem Sohn kam dann, ich habe bis 1 gestillt.
Die bleibenden Zähne dann auch nicht, oder?
Die bleiben
so. Die Zunge schiebt sich doch
kam
davor.
Noch nicht.
Die Zunge schiebt sich doch von
ja, aber nicht, wenn er sich denkt, oh, was ist das eigentlich?
Ja,
das stimmt.
Kaugummi?
Man vergisst alles.
Wollen wir
jetzt
zur nächsten Kategorie kommen?
Okay, nächste Kategorie. Corona. Covid-19.
Das große Corona-Thema.
Oh, seid ihr schon geimpft? Wart ihr schon das letzte Mal geimpft? Nee, da wart ihr noch nicht geimpft.
Ihr wart wahrscheinlich die
allerersten. Aber jetzt seid ihr schon lange geimpft, oder?
Ja, jetzt sind wir schon, ich glaube, seit Februar? März? Februar.
Und Astra?
Nee, wir sind moderner.
Nee.
Moderner.
Nee.
Modern.
Ah,
moderner.
Ja, okay.
Moderner.
Aber unsere Klinik hat umgestellt vor wenigen Wochen. Zuvor haben alle Moderna bekommen und dann gab es ja wieder diese mRNA-Impfstoffe nicht mehr und AstraZeneca lag überall rum. Dann haben sie gedacht, okay, kaufen wir ein. Dann wurden ganz viele AstraZeneca geimpft. Naja gut, jetzt ist halt irgendwie da die Kehrtwende. Das waren auch alles junge Leute natürlich im Krankenhaus, die da geimpft worden sind. Und jetzt stellt sich irgendwie die Frage, oder ich weiß nicht, ob sich irgendjemand die Frage stellt, weil die muss ja gelöst werden. Womit wird dann in ein paar Wochen geimpft? Nicht mehr mit AstraZeneca zumindest. So ist ja die Vorgabe der Ständigen Impfkommission, ja, dass zwar 12 Wochen Abstand ist zwischen erster und zweiter Impfung, aber dass der zweite Impfstoff ein anderer ist, nämlich ja wahrscheinlich BioNTech. Was weiß ich was.
Okay,
das bleibt spannend.
Aber lasst mal über Corona
sprechen. Seid ihr denn
sprechen?
Schon an den heißen Scheiß reingekommen oder noch nicht?
Nee, wir sind noch nicht am heißen Scheiß reingekommen, aber es ist schon, ich sehe schon, das Licht ist schon ganz nah.
Ich bin vielleicht bald angemeldet.
Ja, ja. Es gibt ein Licht am Ende der Nadel.
Ja, genau. Ja,
des Nadelöhrs.
Wir sehen es schon ganz nah.
Kurze Frage gleich mal zuerst, weil wir gerade bei dem Thema sind. Kann man kleine Kinder auch impfen? Macht man wahrscheinlich nicht, weil man keine Studien machen kann.
Nee, momentan sind die Impfstoffe nicht für Kinder zugelassen.
Ab 16? 18?
Genau, ab 16. Ab 16 gibt es die Zulassung schon. Und tatsächlich gibt es auch schon Jugendliche, die geimpft worden sind. Und tollerweise hat unsere Klinik da jetzt auch schon so die ersten, es sind keine Riesenkontingente, aber Möglichkeiten angeboten, dass auch teilweise Patienten von uns geimpft werden konnten. Da konnten wir dann, wo wir denken, die brauchen es sehr dringend, die konnten wir anmelden und die konnten geimpft werden. Wir warten jetzt auf quasi die nächsten Schübe, um immer weiter die Patienten da einzuschleusen, aber kleiner geht nicht. Nee, bisher noch nicht, ja. Aber es wird getestet. Aber es ist natürlich auch die Frage, ist es wirklich notwendig, ist es sinnvoll? Da sind sich auch noch alle nicht so einig.
Wie seid ihr euch denn da einig?
Die Folgen bei Kindern ja nicht so ganz, oder die Auswirkungen bei Kindern sind nicht ganz so stark meistens, oder?
Der Erkrankung,
oder ist
genau.
Das überhaupt noch
oder der Infektion.
Aktuell?
Das ist,
habt
das
ihr einen schlimmen Corona-Fall gehabt schon bei den Kindern?
Ja, da gibt's schon welche, klar.
Okay.
Aber die sind von dem Verhältnis derer, die infiziert sind oder überhaupt der Kinder, die es gibt, verschwindend gering im Vergleich zu Erwachsenen oder im Vergleich zu älteren Personen. Darum ist ja alles so fragwürdig, was hier stattfindet mit Einschränkungen für Kinder, mit den Schulen, mit den Kindergärten, was ihr ja auch oder Tagesmutter, was ihr auch sicherlich irgendwie erlebt, wo ganz viel auf dem Rücken der Kinder natürlich ausgetragen wird.
Voll.
Aber die Kinder übertragen das ja. Also bei uns waren jetzt zum Beispiel alle Kitas zu, der ganze Kiez war 2 Wochen in Quarantäne.
Ja, sie können es übertragen, wenn sie damit infiziert worden sind, aber sie werden in den allermeisten Fällen, und da muss man eben beobachten, ob das sich gerade ändert durch die Mutationen, aber bisher werden sie in den allermeisten Fällen nicht schwer krank. Und du merkst es ja meistens gar nicht. Wir haben auch bei uns in der Schule, ich habe 2 Kinder, die in die Grundschule gehen, die wurden 2x die Woche getestet im Rahmen von so einer Studie. Da gab es einzelne positive Fälle. Aber kein Kind davon war auch irgendwie krank. Keinem Kind hättest du es angemerkt.
Aber ich weiß, was
aber
du meinst, Julia.
Aber die stecken doch die Eltern an.
Genau, du meinst jetzt, man müsste sie wahrscheinlich impfen, weil, jetzt kommt das Unwort des Jahres, die Kinder sind die Infektionstreiber. Das liest man überall so, weil ich finde das so kacke, das Wort, wenn ich das mal so sagen darf. Weil treiben ist ja irgendwie so was Aktives. Du treibst irgendwie so eine Herde vor dich her. Und ich finde, es ist ja was komplett andersherum. Das ist ja total passiv. Du machst ja gar nicht mit Absicht. Deswegen ist Treiber total das doofe Wort dafür. Aber trotzdem, man muss sich 2 Sachen mal so vor Augen halten. Oder vor allem eine Sache. Die Welt wird wahrscheinlich niemals ganz frei werden von Corona. Also die 2 Szenarien sind so. eine Traumwelt, also ich denke Traumwelt, wo alle geimpft werden und dann verschwindet Corona und alles ist weg und alle werden sagen, ey, weißt du noch damals Corona? Ja. Das war ja krass so, ja, jetzt irgendwie schon, kannst du so, gibt's am Times Square so eine Uhr, so seit 932 Tagen kein Corona-Fall mehr, bla bla.
Ja.
Oder wird es eine Welt geben, wo es immer mal wieder Corona geben wird, wo Corona auch zu so einer Art schwererer, ich weiß jetzt nicht, wie die verrückten Querdenker mit einer Grippe vergleichen, aber zu so einer Erkrankung, die saisonal auftritt, wird.
Ja, wie Trump.
Und genau, ist auch eine saisonale, vierjährige Erkrankung. Aber also ich halte für das Zweite für realistischer und die Frage ist, wenn man irgendwo zu dem Punkt kommt, wo immer rechtzeitig die ganzen Risikomenschen geimpft werden, ist die Frage, braucht man das jetzt immer wieder, diese Impfung, oder reicht es jetzt einmal? Es kann ja auch gut sein, wie bei einer Grippe, gerade weil es sich ja auch irgendwie verändert immer mal wieder, dass in regelmäßigen Abständen eine neue Impfung notwendig ist. Und wenn alle, die jetzt davon betroffen werden könnten und die davon schwer krank werden könnten, sich saisonal impfen lassen dagegen, ist es wirklich notwendig, dass auch dann Säuglinge und Kleinkinder geimpft werden müssen, die davon selber nicht besonders stark krank werden. Und das kann also auch gut ein Szenario sein, dass man sich denkt, bei den Kindern impfen wir nur die, die selber irgendwie schwer krank werden können, weil sie eine gewisse Grunderkrankung haben. So ist das ja zum Beispiel bei Grippe, Influenza auch, dass man die Grippeimpfung gewissen Kindern empfiehlt, die Risikogruppe sind, und den anderen halt nicht. Auch wenn eine Grippe, also ich wünsche auch keiner 90-jährigen Oma eine Influenza. Also die ist auch super gefährlich. Mhm. Aber
oder Influencer, also Instagramer.
Auch das wäre sehr, sehr.
Ich bin auch keine Oma.
Jetzt weiß ich gar nicht, was schlimmer ist. Nee, aber also ich könnte mir das vorstellen, dass es auch in die Richtung geht. Aber wir wissen noch zu wenig darüber. Es kann auch sein, dass zukünftige Mutationen, Varianten auch für Kinder problematisch sein werden. Und wir wissen dann ganz genau, klar, wir müssen die alle natürlich auch impfen. Aber das ist bisher hat die Zeit gezeigt, die Kinder sind Überträger, die kriegen das auch, aber in Form von einem Schnupfen zum Beispiel oder einer etwas schwereren Luftwegsinfektion, aber nicht so wie bei alten Menschen. Und ist es dann wirklich notwendig, die Kinder alle durchzuimpfen? Da muss man echt wirklich nochmal abwarten.
Ich dachte, es wäre so geil, wenn er Superkräfte hätte, der Superhero. Ich impfe ihn, der geht in die Kita, er kann in die Kita gehen, er hat Superkräfte, er bringt nichts mit nach Hause, er kann die Oma sehen.
Ja, natürlich gilt es, die Oma zu schützen, weil die Oma...
Die Oma ist ja geimpft.
Ja, das, genau. Das muss das Ziel... Also, wir sprechen
Leute
ja von...
Leute kann man ja schützen, indem man sie nicht trifft oder sie geimpft sind.
Wir sprechen ja von unterschiedlichen Hebelpunkten, die man hier ansetzen muss. Wenn es um die kurzfristige Bewältigung dieser Pandemie geht, dann muss man schauen, dass die Bevölkerungsgruppen, die schwer erkranken, und das sind die Alten und das sind die Vorerkrankten, dass man die schützt. Die kann man nur schützen, indem man sie impft. Die kann man nicht oder sollte man nicht dadurch schützen, indem man die Kinder impft. Weil das ist ein indirekter Schutz, der wird nicht gut gehen. Auf lange Frist muss man sich natürlich zu Gemüte führen, dass die Personen, die einen schweren Krankheitsverlauf haben, fast zur Gänze eine Vorerkrankung haben. Und diese Vorerkrankung im Erwachsenenalter ist in den allermeisten Fällen mit selbst beeinflusst. Sei es durch den Lebenswandel, sei es dadurch, dass ich 20 Jahre geraucht habe, dass ich jeden Tag mein Bier trinke, dass ich esse wie ein Schwein oder sonst irgendwie. Du bist in den allermeisten Fällen, wenn du eine Zuckerkrankheit hast, nicht alle, jetzt dürfen sich nicht alle angegriffen fühlen.
Nicht zu dünnes Eis.
Aber das ist langfristig das Problem, dass man, dass wir einen Lebenswandel mittlerweile haben in der westlichen Welt, der unpackbar ist und der genau durch solche Erkrankungen und solche Infektionen wie Corona im Moment diese Bevölkerungsgruppe und diese Altersgruppen ganz vulnerabel erscheinen lässt. Aber dafür muss man sorgen, dass diese Bevölkerungsgruppen sich anders darstellen in Zukunft und nicht dadurch, dass man die Kinder, nicht dadurch, dass ich mein 5-jähriges Kind impfe gegen eine Infektion, die ihm überhaupt wahrscheinlich im aller, in der allergrößten Wahrscheinlichkeit gar nichts macht.
Das ist nämlich der Punkt. Es gibt bei den Kindern, wenn du jetzt den STIKO-Impfkatalog anguckst, gibt es keine Erkrankungen, die nur verimpft werden an Kinder, die sie eigentlich selber gar nicht stark betreffen. Ne? Also alle Erkrankungen, gegen die wir impfen bei Kindern, sind Erkrankungen, die für Kinder gefährlich sind. So, Punkt. Mhm. Und die eine oder andere ist vielleicht für Erwachsene gefährlich, aber das ist auch nicht das Ziel, was man da so betrachtet. Und da wäre so eine Corona-Impfung, die in den STIKO-Kalender reingeht, schon echt eine extreme Ausnahme. Deswegen denkt man, ist so das Feeling momentan, dass es vielleicht wahrscheinlicher ist, dass es für Kinder eine Risikogruppenimpfung bleibt, nicht alle Kinder standardmäßig geimpft werden. Aber wie gesagt, das ist jetzt so ein bisschen Kristallkugel-Leserei. Mhm. Da müssen wir echt nochmal abwarten.
Da habe ich zwei Fragen. Was macht man mit Risikokindern unter 16, die wirklich Asthma, whatever, Lungen, was auch immer, als Risikopatienten sind? Und ich mache gleich die zweite Frage hinterher. Bekommen die Kinder, die dann diesen leichten Corona-Verlauf haben, wie alle Kinder fast, die ich auch kenne, die nur so einen ganz leichten Verlauf haben, haben die dann trotzdem genug Antikörper oder kriegen die dann immer wieder Corona, wenn es ausbricht, also wenn sie es bekommen?
Also und wie stark können die übertragen? Das würde ich auch noch gerne wissen.
Und los.
Also das Erste, was du gefragt hast, ist Risikokinder unter 16. Solange das nicht zugelassen ist für das Alter, ist es so. Also wir können auch nicht, nur weil wir denken, das wäre nice to have, das dann trotzdem machen, sondern man muss auf eine vernünftige Zulassung, zu vernünftige Testung erstmal warten. Aber sicherlich wird das kommen. Da bin ich ganz sicher, dass das in Zukunft kommen wird, dass Kinder mit schweren Grunderkrankungen, wie zum Beispiel eine Mukoviszidose zum Beispiel, dass die dann eine Impfung bekommen gegen Corona.
Was ist das?
Mukoviszidose ist eine ganz schwere Erberkrankung, die bei den Kindern so einen sehr zähen Schleim verursachen. Und das macht vor allem in der Lunge ein Problem. Die haben ganz viele Lungeninfektionen, weil das Sekret aus der Lunge nicht rauskommen kann. Und das ist eine sehr, sehr schwere Erkrankung für Kinder. Und gerade wenn, man weiß ja, dass gerade Menschen, die eine schwere Lungenerkrankung haben, wo dann auch noch eine Coronavirus-Infektion obendrauf kommt, dass die gefährdet sind. Und deswegen habe ich das jetzt mal als Beispiel genannt. Aber gibt es wahrscheinlich noch ein paar andere. Teil 2 der Frage, Florian, willst du?
Antikörper.
Die Antikörper. Also es gibt natürlich bei Kindern nur ganz überschaubar wenige Studien zu diesem Thema. Du kannst Erwachsene, die sich in den Dienst der Wissenschaft stellen und die sagen, okay, ich will mitmachen, um die wissenschaftliche Frage zu beantworten, habe ich denn Antikörper nach einer Corona-Infektion? Die willigen da ein und dann sagst du, okay, ich möchte dir gern 17 Mal am Tag Blut abnehmen und der sagt, ja, ist mir egal, ich möchte einfach, dass ihr weiterkommt und ja, mach das. Bei einem Kind ist das Gott sei Dank unmöglich. Da sind gerade alle Untersuchungen, was Blutentnahmen angeht, was intravenöse Geschichten angeht, sehr spärlich gesät. Mhm. Deshalb gibt es da bei Weitem keine flächendeckenden Untersuchungen. Auszugehen ist aber davon, dass das grundsätzlich die gleiche Auswirkung hat wie bei einem Erwachsenen. Also natürlich bildet ein Kind auch Antikörper gegen diese Erkrankung, weil der Körper setzt sich ja mit diesem Eindringling auseinander und will den bekämpfen und kann den auch bekämpfen und wird im Gegensatz zum Erwachsenen gar nicht so schwer krank. Insofern ist schon davon auszugehen, dass diese Antikörper gebildet werden und dass sie damit auch erstmal mit einer Infektion wahrscheinlich genug haben. Wie das weiß man auch nicht bei Erwachsenen, ob die nicht einmal pro Jahr, so wie mit der Influenza, sich anstecken können und vielleicht diese Impfung auch jährlich notwendig sein wird. Das kann man im Moment noch gar nicht vorhersagen.
Und der Beobachtungszeitraum ist ja noch kurz, ne? Also es hat ja vor erst anderthalb Jahren jemand die Fledermaus verdrückt und daraufhin diese Kacke ausgelöst. Ja.
Und Überträger sind sie natürlich auch, die Kinder. Das muss man klar auch sagen. Das ist ein Virus, das sich zunächst in den oberen und dann in den unteren Atemwegen festsetzt. Und von daher, auch wenn es dann ganz oben in den Atemwegen ist, also im Rachen, und man hustet oder niest oder sonst irgendwas, dann wird es auch weiter übertragen. Da gibt es mehr oder weniger virulente Mutationen, das weiß man ja mittlerweile auch, dass gerade diese Varianten aus, was weiß ich, England oder Brasilien, dass die viel stärker um sich greifen, weil sie in der höheren Zahl dann ausgeschieden oder ausgehustet werden. Also das wird schon weitergegeben.
Aber was man sagen muss, also bisher gibt es keine Hinweise, dass es Kinder gibt, die irgendwie diese Superspreader sind. Ne? Also man hört ja immer von diesen Superspreadern und ich habe jetzt schon öfter von Fällen gehört, wo die Lehrer in der Schule die Superspreader waren und dann die ganzen Kinder angesteckt haben.
Ach, scheiße,
ja. Aber man hat jetzt nicht davon gehört, dass in einer Klasse ein Kind gesessen hat und per Superspreading der Rest der Klasse plus Klassenlehrer angesteckt hat. Also da gerne Bescheid sagen, wenn es da andere Berichte gibt, aber das ist bisher an mich nicht durchgedrungen. Deswegen glaube ich, dass man jetzt nicht sagen kann, dass Kinder jetzt total die Schleudern sind für die Erkrankung und viel mehr das noch verbreiten. Eher hingehend, dass sie vielleicht, wenn sie besonders klein sind, das mit den Mundschutz und mit den Hygienemaßnahmen nicht ganz so leicht einhalten können, weil sie es vielleicht noch nicht ganz verstehen. Aber man kann jetzt nicht sagen, die schmeißen das extrem um sich mehr als Erwachsene.
Kann ich aus eigener Erfahrung mit diesen mit dieser Teststudie von meinen Kindern nur bestätigen. Also da waren Kinder dabei, die positiv getestet wurden und man würde ja erwarten, dass wenn das wirklich so der eine hat und es greift um sich, dann würde man ja denken, okay, heute ist der eine unter Anführungszeichen aus dem Verkehr gezogen worden, aber nichtsdestotrotz, morgen sind dann 3 infiziert und übermorgen sind es 8 und irgendwann ist die ganze Klasse zu Hause. Überhaupt nicht. Da war ein Kind, das ist positiv getestet worden, am nächsten Tag wieder niemand, übernächsten Tag niemand. Also,
okay, ist, geil.
Ja.
Ich habe Fragen,
okay.
Julia.
Ich auch.
Einmal noch ganz kurz die letzte Frage, die da in der ersten Runde noch mitkam, da waren ein bisschen viele Fragen von uns. Da wollte ich nur kurz wissen, wenn so ein Kind jetzt, genau wie du ja auch gerade meinst, die sind nicht notgedrungen, übertragen die das sofort auf ein anderes Kind oder auf alle Kinder, geschweige denn. Aber wenn die leichte Symptome haben, ist dann davon auszugehen, dass sie es auch, wenn es nur ganz leicht in einem ausbricht, dass man es dann auch nur leicht, also weniger stark überträgt?
Also da kann man ja ein bisschen, das ist vielleicht eine Milchmädchenrechnung, aber es ist die Wahrheit. Also wenn du einen Keim in dir drin hast und du hustest dir wie ein Verrückter die Seele aus dem Leib, dann sprühst du natürlich deutlich mehr Aerosole. Und wir wissen, dass bei dieser Erkrankung Aerosole ja ein wirklich relevanter Aspekt sind. Sprühst du deutlich mehr Aerosole aus als jemand, der vielleicht sich nur räuspert oder der vielleicht symptomfrei ist.
Popelt.
Oder nur popelt, genau, und das nur so an seinem Zeigefinger kleben hat, ja. Also deswegen kann man, denke ich, die Korrelation schon anstellen. Und wäre auch ein bisschen meine Hypothese, wieso Kinder vielleicht nicht so ansteckend sind, weil sie selber weniger stark krank sind und sich nicht so stark die Seele aus dem Leib husten, wie das durchaus mal bei einem Erwachsenen sein kann, der, wie berichtet wird, wirklich manchmal tagelang echt ganz, ganz furchtbar fiesen Husten haben kann. Natürlich gibt es Ausnahmen. Voll. Es gibt auch Fälle von Menschen, die andere angesteckt haben, die jetzt nicht besonders viel gehustet haben. Aber auch da, denke ich, bei einer Studie, wo man viele Leute beobachten würde, würde schon, glaube ich, rauskommen, dass die, die extrem viel husten, auch eher die sind, die das gut verteilen.
Und da nimmt das, da wandelt sich das Bild so ein bisschen, weil zunächst bist du derjenige, der viel hustet, der viele Symptome hat, weil das Zeug, also das Virus oben sitzt im Rachen. Später wandert das dann runter in die unteren Atemwege, in die Lunge. Dann bist du zwar nicht mehr so krass aushustend und ansteckend, aber du wirst viel kränker, weil das Virus jetzt deine Lunge befällt und die Lunge der Ort ist, wo du einfach für den Sauerstoffaustausch den Platz brauchst. Und wenn das in Mitleidenschaft gezogen wird, dann wirst du schwer krank, aber hast jetzt nicht mehr, kann auch sein, dass du dann einen negativen Test hast, dass du oben abgestrichen wirst, aber das ganze Virus sitzt einfach 2 Etagen tiefer, macht dich todkrank, aber du findest es da oben im Rachen gar nicht mehr.
Da habe ich nämlich, das ist direkt meine Frage, und wahrscheinlich ist das schon die Antwort. Wir waren ja, wie gesagt, in Quarantäne.
Sehr
wir
gerne.
Haben so eine sehr, sehr, sehr kleine Kita von so 25 Kids. Und da waren mehrere ErzieherInnen positiv und auch Kinder. Und als wir in Quarantäne gegangen sind, hatte mein Sohn und auch viele andere Kinder in der Gruppe, die hatten alle Symptome, aber alle negative Tests. Und jetzt sagt
aber
man
kann
was
ja
dazu.
Auch der normale Kita-Husten und
genau, aber kommt er zufällig,
vielleicht?
Wenn Corona rumgeht, mit einem normalen Kita-Husten nach Hause? Das ist doch kein Zufall.
Ja. Na, mein Sohn hat durchgehend Husten
aber
eigentlich die ganze
Zeit. Aber ich
wollte
sagen, also Infektionen in der Jahreszeit geben sich die Klinke in die Hand und
ja, unsere Ärzte natürlich auch.
Also
ja,
es gibt kaum eine Kita-Gruppe, wo nur eine Krankheit gerade rumgeht, sondern es sind ja in der Regel immer ganz viele und ich würde da auf die Tests schon vertrauen. Also ich würde da nicht...
Ja, natürlich.
Es hängt natürlich,
ja, natürlich.
Bei Kindern ist natürlich immer schwierig, wie tief war man jetzt wirklich drin mit dem Stäbchen.
Genau.
Ne? Also jeder, der mal einen richtigen...
Dazu die Frage, wie testet man das bei kleinen Kindern, wenn man jetzt unsicher ist?
Gleich.
Unter zwei.
Genau gleich. Also wir testen ja unsere Patienten auch in der Klinik, weil wir das wissen müssen, wenn ein Kind kommt und einen Infekt hat. Oder zum Beispiel bei uns in der Klinik, das ist aber in anderen Kliniken genauso, wenn ein Kind aufgenommen wird, stationär, weil das einige Tage in der Klinik bleiben muss, dann wird vorher auch ein Test gemacht, weil dann man wissen muss, ist der frei oder nicht. Und es gibt eine extra Station, wo die Patienten, die unbedingt da bleiben müssen, aber positiv sind, hinkommen. Und damit man das besser isolieren kann, wird jeder getestet. Und die brauchen einen genauso, ja.
Also tief in die Nase.
Aber, naja, wirklich? Aber da gibt's natürlich Anstrengungen, um das zu verhindern. Ich meine, jetzt war gerade Ostern, wir haben uns auch mit meinen Schwiegereltern getroffen. Dafür haben wir von den 4 Kindern 3 tagesaktuell getestet. Davon haben 2 Rotz und Wasser geheult, weil sie einfach das nicht haben wollten. Und so geht es ja jedem Kind, dass das jetzt nicht wirklich behirnt, was da gerade abgeht. Und bis zu einem gewissen Alter ist es einfach nicht verständlich. Und es ist auch scheiße. Und ich verstehe auch, dass sie...
Ich finde es auch scheiße. Ja, ich heule auch, ehrlich gesagt. So ist es. Jedes Mal.
Es ist auch echt unangenehm. Was es da gibt, aber mittlerweile sind... Also zum Beispiel bei dieser Studie, die da gemacht wird, das ist ausgehend von der Uniklinik Köln. Das waren 2 Gruppen. Die einen haben so einen Lolli-Test gemacht. Das heißt, die haben einfach eine Weile an so einem Lolli rumgelutscht. Und der ist dann analysiert worden und die anderen haben drauf rumgekaut, auf so einem Wattestäbchen. Und mittlerweile
Die Armen.
Genau.
Scheiße. Cool, die mit dem Lolli hat auf jeden Fall mehr Glück. Ja.
Und mittlerweile gibt es aber auch in den Testzentren schon so Spucktests. Das haben ja wiederum Erwachsene berichtet, wo das auch vereinfacht werden soll. Jetzt gibt es ja auch die Schnelltests, die sind ja auch nicht mehr so, dass man wirklich von einmal ganz runter
bis
ins Gehirn muss, sondern da steht explizit drinnen nur die ersten 2,5 Zentimeter und dann das andere Nasenloch auch nochmal 2,5 Zentimeter. Bei einem kleinen Kind ist das halt fast bis ganz hinten.
Bis Ende Gehirn.
Genau. Aber also man versucht da schon durch die Sensitivität dann Maß zu finden, um das irgendwie erträglich zu machen. Weil sie ist.
Aber was ist denn mit Babys und ganz kleinen Kindern, Einjährigen? Ja,
da kann man doch nicht so Dinge da reinrammen in die Nase.
Das geht doch nicht.
Ich kann mir das auch nicht vorstellen.
Ja, ihr könnt das ja schon.
Aber das müssen wir ja aus diagnostischen Gründen auch machen. Wenn es den Kindern schlecht geht und die haben jetzt aus anderen Gründen die Indikation, da einen Abstrich zu bekommen, das gibt es ja nicht erst seit Corona, so einen
Nasenrachenabstrich.
Dann muss man da trotzdem einmal ran.
Und das aber das macht natürlich ihr. Das machen nicht die Mamas, also nicht die Papas.
Ja, muss man dann so den Kopf festhalten und das irgendwie...
Das machen die Ärzte oder die Ärztinnen.
Ich habe mir vorher viele alte amerikanische Wrestling-Videos angeguckt und so ein paar Griffe abgeguckt. Nein, also natürlich muss kein Kleinkind wird den Kopf stillhalten und es sagen. Aber wir kennen zum Beispiel das, was wir kennen, was früher immer genau das gleiche Theater war, ist häufig das mit dem Stäbchen in den Mund gucken. Ja, du möchtest wissen, hat das Kind eine Mandelentzündung, du musst diesen klassischen, fiesen, eklig schmeckenden Holzspatel ganz weit hinten auf die Zunge aufsetzen, runterdrücken, dann macht es einmal so ein Würgereiz und dann kannst du einmal kurz eine halbe Sekunde richtig schön auf die Mandeln gucken und musst dann deine Diagnose stellen. Und ehrlicherweise, das ist ungefähr genau der gleiche Kram. Und da haben wir schon, da gibt es Techniken, was man machen kann. Wir arbeiten da eigentlich mit den Eltern gerne zusammen, dass sie die Kinder auf den Schoß setzen. Es gibt eigentlich diesen klassischen Griff auf den Schoß setzen, also mit dem Rücken zum Elternteil, einen Arm quasi über beide Arme vom Kind drüber, einen Arm über die Stirn Ja, das sind hier so Nebengeräusche, nehmt die gar nicht wahr. Ein Arm, eine Hand auf die Stirn, ne? Also so quasi ja, gepackt, ne? Und dann macht man den Mund auf und guckt einmal auf die Mandeln. Und das Gleiche funktioniert bei dem Corona-Abstrich zum Beispiel sehr gut. Also das ist okay. Nichts Neues für uns tatsächlich.
Aber Nibras, wir sprechen davon, dass ihr das macht, ihr Ärzte und Ärztinnen, also, ne? Wir sprechen nicht von den Eltern.
Nein, die Eltern sollen das nicht machen. Ja. Nein, nein. Also so. Es ist wichtig nicht, und ne? Das ist, wird in allen Kliniken so gehandhabt, dass das geschultes Personal machen muss. Also es reicht ja. Nicht, Arzt oder Krankenschwester oder Krankenpfleger zu sein, sondern du musst geschult worden sein. Und bei uns in der Klinik gab es vorher Schulungen für Mitarbeiter. Und selbst wenn du Ärztin oder Arzt bist und diese Schulung nicht gemacht hast, dann sollst du es nicht machen.
Ah, ja.
Also du musst da so ein Training haben und wir mussten uns auch gegenseitig die Abstriche reinschieben, um das zu üben. Und
geil.
Also wer denkt, die gemeinen Ärzte, die haben's, die machen es immer bei den Patienten und haben es selber nicht erlebt. Also in der Regel haben es alle mal selber erlebt, weil man es als allererstes in der Schulung schon üben musste. Und bei mir hat es auf der einen Seite nicht geklappt, deswegen musste durchs andere Nasenloch nochmal reingeschoben werden. Also ich hab's.
Ey, PCR-Test machen die bei mir im Mund und in beiden Nasenseiten.
Ja, das ist besonders gründlich. So der Standard ist ein Nasenloch und Mund. Also, aber die beiden Sachen müssen schon sein.
Das Schlossgespenst ist wieder da.
Genau, das sind
das Schlossgespenst, das sind Florian ist wieder aufgetaucht.
Immer wenn der aufsteht, dann macht das so, dann knarzt das so krass. Also Leute, passt auf eure Knie.
Das ist das Alter.
Ja, ist okay.
Ich möchte noch etwas fragen.
Schieß los.
Ihr sagt ja, man kann es jetzt nicht selber testen zu Hause, was schade ist, weil oftmals möchte man ja, also wie wir ja schon gesagt haben, haben
auf
ja
Kita-Kinder.
Kita-Kinder sind ja immer irgendwie tendenziell verschnupft, haben eine Rotznase, eine laufende Nase oder husten irgendwie den ganzen Tag und die ganze Nacht rum. So, jetzt hat man natürlich ein sauschlechtes Gewissen, wenn man sein Kind gerade irgendwie, wenn man Notbetreuung oder auch eine Notkita, was auch immer, Betreuung hat, dass man das Kind dann ja so eigentlich nicht in die Kita schicken kann. Aber da die das ja ständig und dauernd haben und auch aus der Kita vor allem
hat man doch kein schlechtes Gewissen.
Nee, ist man einfach unsicher.
Paracetamol rein, halbe Stunde warten, zur Kita bringen.
Ja, geil. Das ist so, er hustet gerade nicht, schnell
und dann,
rein.
Und dann fragt ihr die Tagesmutter, wie geht's dir denn heute? Darf ich nicht sagen. Mama hat gesagt, darf ich nicht sagen. Fieber ist weg.
Genau. Kein Fieber.
Fieber? Nein.
Genau. Mama hat gesagt, sonst kriege ich einen Corona-Abstrich.
Ja, wirklich, ey, sonst geht's wieder in die Nase. Aber kann man denn sein Kind mit einer Schnoddernase jetzt irgendwie, also was, wie ist so eure Meinung
Feedback
dazu?
Also ich finde, man muss momentan schon etwas vorsichtiger sein.
Das kannst du nicht machen.
Das ist schon nochmal kritischer zu beleuchten. Also wir merken das ja auch bei uns in der Klinik. Manchmal schlagen Patienten auf, wir arbeiten ja in der Ambulanz und wir haben viele Patienten, die kommen mit einem Termin und manche haben einen sehr dringenden Termin und die müssen heute kommen und manche haben einen Termin, den haben sie vor 3 Monaten gemacht und kommen heute nach 3 Monaten oder nach 6 Monaten. Und die kommen dann unangekündigt und haben aber eine Rotznase. Da sind wir schon immer ein bisschen verärgert und sagen, also da hätte man ruhig vorher anrufen können und fragen können, ob man einen Termin mal eine Woche schieben kann, bis die Erkältung überstanden ist. Weil wir wissen alle nicht, ob es nicht doch eine Infektion ist. Und wir hatten jetzt schon natürlich auch den ein oder anderen positiven Fall, der dann bei uns in der Klinik getestet wurde. Es kommen Patienten, die dann uns in der Klinik sagen, ach ja, übrigens, beim Kinderarzt war letzte Woche der Corona-Test positiv. Und dann denken wir uns auch so, ach komm Leute, es muss jetzt nicht sein.
Cool.
Da muss man...
Das muss man sich ja auf der Zunge zergehen lassen, was der Nibras da erzählt. Die gehen, wenn die in die Ambulanz reingehen, füllen die einen Fragebogen aus. Gibt's Symptome, Fieber, wird alles angekreuzt? Nein, 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 nein. Dann gehst du rein. Das Kind hat einen Ausschlag. Ausschlag ist immer verdächtig, dass es im Zuge von einer Infektion, von so einer Virusinfektion zum Beispiel kommt. Dann sagst du, aha, komisch, wie ein Ausschlag. War das Kind denn mal krank? Und dann gucken die dich an und sagen, nee, eigentlich nicht. Also vor 2 Wochen war Corona positiv, aber sonst nicht.
Wow.
Nein.
Das ist echt absurd.
Bis dahin vergeht aber... Eine
so
Stunde,
normal ist es schon.
Wo das Kind im Wartezimmer sitzt, wo es in der Anmeldung steht. Der Vater natürlich auch positiv. Also, da zweifelt
war
man.
Einer von euch schon positiv?
Also, ich nicht.
Also, ich auch nicht. Nee.
Herr Krass, herzlichen Glückwunsch.
Also,
viel im Kontakt und dann auch doch nicht.
Danke, das ist die Flasche Sterilium, die ich mir abends immer gönne.
Sehr gut, sehr gut.
Mein Sterilicolada.
Ja. Lecker, lecker.
Okay, also ihr sagt dann mit Schnoddernase, naja, nee, das ist halt das echt schwer.
Dafür
ne?
müsstest du eigentlich theoretisch einen negativen Test mitbringen.
Ja.
Ja. Also zu Kinderärztin
also
gehen.
Also Kinderärztin morgens gehen.
Also man muss ja sagen, es gibt
aber
ja diese
Alltagstestungen.
Also was du eben meintest, als du meintest, sollen Eltern ihre Kinder testen, da habe ich damit assoziiert, dass du jetzt zum Beispiel mit deinem Kind zu uns in die Klinik kommst und ich dir sage, hier ist der Abstrich, mach selbst. So, das meinte ich jetzt nicht. Aber grundsätzlich, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt, wir haben jetzt Ostern hinter uns, wenn du jetzt gedacht hättest, ja, wir machen irgendwie Family-Fest und das eine Kind hat eine Schnoddernase, dann ist schon okay, wenn man als Elternteil diesen Schnelltest, den man bei Aldi gekauft hat oder sonst wo, dass man den selber anwendet. Dafür sind die ja da. Also ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, dieses ganze System aus Schnelltests, die angeboten werden für Laien, sollte verboten werden. Also die sind da.
Nee, für die
Eltern,
meinst du?
Die haben schon auch irgendwie ihre Berechtigung. Nee, die kann man auch für Kinder anwenden. Also das sind auch für Kinder geeignet.
Aber meinst du, die man so tief in die Nase reinschiebt?
Ja, die sind unterschiedlich. Es gibt ja welche, die musst du tief reinschieben und es gibt Schnelltests, die musst du nicht so tief reinschieben.
Ja, 3-4 Zentimeter haben wir und es gibt aber auch so 10 Zentimeter. Ja. Die kriegst du ja nicht.
Aber bei einem kleinen Kind gibt es keine 10 Zentimeter. So weit kommt man da nicht
rein. Im Endeffekt musst du auch hier deinen Hausverstand einsetzen. Und wenn das Kind jetzt, wenn du das Stäbchen da 3 Zentimeter reinschiebst und da hängen 3 Puppel und eine riesen Rotzglocke dran, dann brauchst du auch nicht tiefer, weil dann hast du alles, was du brauchst. Und wenn dieses scheiß Virus die irgendwo ist, dann hängt es auch da in dieser
Rotzglocke. Packe meinen Koffer. Drin.
Da ist Land in sich.
Ja, so ist es. Aber natürlich die muss man Probe überlegen, was man seinen Kindern antut. Es gibt Stimmen, die sagen, ey, natürlich können die Kinder in die Schule gehen, dann sollen sie halt jeden Tag oder jeden zweiten Tag getestet werden. Dann stellen die sich auf den Schulhof, müssen in Reihe und Glied anstehen, werden getestet und der Positivist geht nach links, der Negativist geht nach rechts. Das ist inakzeptabel. Das kann man nicht auf dem Rücken der Kinder austragen.
Kostet nur ein Trauma.
Ja, es ist traumatisierend. Ja. Du redest den Kindern ein, dass sie erstens Oma und Opa umbringen können, wenn sie das Coronavirus haben, was sie nicht steuern können. Heißt ja nicht, dass der kleine Franz sich das Virus irgendwie irgendwo geholt hat oder wissentlich geholt hat. Aber es wird andauernd suggeriert, dass die Kinder was falsch gemacht haben, dass sie eine Gefahr sind oder sonst. Und das muss irgendwann aufhören. Das kann man so nicht anders sagen.
Definitiv. Aber trotzdem, wenn man es auf eine sanfte Art und Weise macht und mit seinem Kind dann einen vernünftigen Weg findet, der irgendwie klar geht, dann ist es, denke ich, okay und sinnvoll, dass man, das Kind hat eine Rotznase, muss aber in die Kita, dass man vorher so einen Schnelltest zu Hause macht und guckt. Und wenn er negativ ist, das Kind dahin bringt. Und wenn er positiv ist, dann ist er klar. Also dann kannst du das natürlich nicht dahin bringen.
Klar.
Das und dann nur die Augen zu verschließen, also, zu sagen. Ja. Also ich denke, ich würde es schon so empfehlen, dass man es so versucht.
Also ich habe halt diese Tests da, weil wir haben sehr viele, berufsbedingt mache ich auch sehr, sehr viele Schnelltests und PCR-Tests an Stationen und Schnelltests halt selber im Studio. Ich mache das beruflich. Nee, aber wir haben jetzt neuerdings auch diese kleineren, die nur so 3-4 Zentimeter rein müssen in die Nase. Und die könnte ich mir schon vorstellen, dass ich die bei meinem einen Dreivierteljahr alten Sohn machen könnte, aber ich wüsste auch, also ich weiß nicht, ich komme da ein Stück schon bestimmt in die Nase, ist die Frage, ob ich den dann richtig gemacht habe.
Aber zum Beispiel
habe,
ne? Kinder, die zum Beispiel einen Augeninfekt haben und jeden Tag von ihren Eltern Augentropfen in die Augen getropft bekommen müssen. Ja. Der Kampf ist ähnlich schlimm. Ja, also es gibt schon Sachen, die, sagen wir mal, zumutbar sind. Aber wie Florian richtig sagte, daraus so eine Daily Routine zu machen, das finde ich, ist nicht angebracht. Ja. Aber wenn es dann wirklich darum geht, mal eine Ausnahme, das irgendwie zu klären, kann man es jetzt bringen oder nicht? Weil du hast die Frage ja eben gestellt, weil du ein komisches Bauchgefühl hast bei der Sache. Ein Kind mit einem Rotz zum Beispiel in die Kita zu bringen, dann sind vielleicht ein paar andere Kinder da, dann denkst du dir, vielleicht hat mein Kind Corona, dann haben alle anderen Corona, dann ist die Kita zu und dann ist für mich ja auch doof, ne? Dann kann es vielleicht sinnvoll sein, das sowas zu machen. Dann, wenn man schon so ein bisschen das komische Bauchgefühl hat, dann bin ich dafür. Dann sollte man das machen.
Und diese Tests, es gibt ja jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele verschiedene von diesen Schnelltests. Die einen gibt es bei Aldi, die anderen gibt es bei Lidl, die anderen gibt es bei an der Tanke, wo DM. Auch immer. Du kannst davon ausgehen, das ist grundsätzlich alles das Gleiche. Aber bei dem einen sind so Wirksamkeitsstudien, aber Studien zur Nachweisbarkeit gemacht worden, die hat gezeigt, okay, 2,5 Zentimeter ist okay. Das gibt es bei dem anderen noch nicht, darum muss den 25 Zentimeter reinstecken. Aber eigentlich ist das alles das Gleiche.
Okay, das klingt gut.
Das klingt gut, aber gut. Verwirrt mich.
Ich muss sagen, mit dem Blick auf die Uhr, dass ich die anderen zwei Themen gerne, in einer anderen Folge mit euch besprechen wollen würde.
Ja, es ist so ein großes Thema, was auch so interessant ist.
Genau, Corona ist ein großes Thema. Und ja U1 alle. Bis U7 jetzt einzeln durchzugehen, dauert mir einfach zu lang. Sorry, Leute. Aber wir können ja voll gerne eine U1 bis U7 Folge machen, wo wir wirklich jede Untersuchung durchgehen.
Oh ja, gerne.
In cool.
Mit euch. Also
ich auch gerne,
wir kommen vorbei und machen, genau, am lebenden Objekt zeigen wir euch, wie man das untersucht. Dann mache ich bei einem von euch den Moreau-Reflex.
Beinchen hoch.
Ne, so festhalten und dann ganz plötzlich fallen lassen und dann strecken sich so die Arme nach links und rechts aus. Mal gucken, ob der noch da ist. Wäre sehr schlecht, wenn der noch da wäre, der Reflex. Das wäre sehr schlecht. Aber wir müssen es sicherheitshalber testen.
Ich wette, eine von den beiden haut dir eine runter, wenn du das machst.
Ich mach das bei Julia. Ich mach das bei Julia. Ich glaube, wir sind auf einer
Welle. Das ist quasi mein Spiegelbild. Ja,
genau. Ihr seht leider das Video nicht, aber es ist so.
Vielleicht haben die auch beide eine Runde.
Wenn ich eine Frau geworden wäre.
Dann würde ja aussehen wie
Julia. Warte, ich mach einen Screenshot für meine Eltern.
Ja, ey, wirklich, ihr habt sogar die gleiche Brille auf. Hey, no joke, ne? Ja. Das ist echt witzig eigentlich.
Süß. Also für alle HörerInnen da draußen, Nipras und ich haben die gleiche Haarfarbe und Florian und Fanny haben die gleiche Haarfarbe und Nipras und ich haben auch die gleiche Brille auf. Wir gucken quasi gerade alle in den männlichen oder weiblichen Spiegel von uns selbst.
Das ist sehr schön. Deswegen finde ich es sehr schön, wenn wir uns das aufheben für die nächste Folge, denn da gibt es noch viel zu bereden, merke ich.
Es ist gleichzeitig schön, aber
das sprechen wir im Sommer. Bitte, Florian, ich habe dich jetzt nicht gehört.
Das macht nichts. Stört dich ja sonst auch nicht.
Ach komm, Florian.
So, überkreuz ist hier ein Problem.
Mensch. Ich sagte, in mein weibliches Spiegelbild zu sehen, ist gleichzeitig schön, aber auch verstörend.
Verstehe ich.
Aber gut.
Danke, ich nehme es als Kompliment.
So war es auch. Weil du dich selber attraktiv findest auf einmal. Das könnte sein.
Perfekt.
Was war eigentlich das vierte Thema, das wir nicht
Das würde ich auch auf
Meningokokken.
Oh.
Da sprechen wir ihn irgendwie anders. Nee, das machen wir jetzt nicht. Das ist ein neues Thema.
Das ist auf jeden Fall ein Trendthema. Ja. Das ist ein Trendthema.
Nichts.
Aber es ist
gerade im Trend.
Also ein mega wichtiges Thema.
Ja.
Auf jeden Fall Meningokokken beimpfen. So. Den Rest besprechen wir nächstes Mal.
Auf jeden Fall.
Fortsetzung folgt. Also im
Fortsetzung
Sommer.
Folgt.
Ein Cliffhanger.
Auf jeden Fall Meningo.
Jetzt kommen die ganzen Impfgegner. Hey.
Ich hätte das nicht schon.
Nee, die haben wir hier.
Schneid das an der Stelle, wo ich sage, auf jeden Fall und dann Cut.
Impft euch.
Auf jeden Fall blieb impfen.
Ey Leute, folgt alle Hand, Mund, Fuß. Bester Podcast, um sich über Kinderkrankheiten aufzuklären. Aber auch
Hand, Fuß, Hand. Mund. Hand, Fuß,
wirklich?
Mund.
Ich bin Journalistin
aber auch
und mega gut vorbereitet.
Guck doch einmal auf deinen Spickzettel.
Das für ein Lachen, das ist ein echtes Lachen, Julia. Genau.
Der war echt, ja. Aber trocken, ich habe schon lange nichts mehr getrunken.
Wirklich.
Wir müssen uns so ein Banner holen, was wir hier hinter uns aufhängen, so ganz groß, wo unser Name draufsteht, dann kannst du es da ablegen.
Ja, bitte.
Seitenverkehr.
Ihr braucht auch eine Illustration. Eine Illustration von jemandem gemalt, wo so zuerst Hand, dann Fuß und dann Nummer 1 und nummeriert
wir
und
brauchen
so.
Wir brauchen wie so eine Ohrwurm-Song über unseren Namen.
Ich wollte gesagt, einen Song.
Handfuß-Mund-Song.
Ganz genau.
Handfuß-Mund-Song.
Handfuß-Mouth.
Eine Eselsbrücke.
Handfuß-Mouth. Handfuß-Mouth.
Ja,
aber nicht Anglizismen hier. Make it German.
Ja.
Make German great again.
Anglizismen, das heißt Englisch. Ey, Leute, ciao mit au. Ich gehe jetzt ins Bettchen. Es ist spät.
Es war schön.
Es war wirklich sehr schön. Es hat uns sehr gefallen. Wenn dazu Fragen sind zu den Themen, meldet euch gerne.
Bei Dibras persönlich.
Ja, nee.
Und beschwert euch.
Bei meinem weiblichen Counterpart. Meldet euch gerne, Julia oder Fanny für Florian. Guck mal, F und F.
Krass.
F und F, Fanny und Florian.
Krass.
Es wird
ja, wenn es zu der Folge Feedback gibt, Laudis, dann bitte direkt an die E-Mail-Adresse von Nibras und Florian.
Ja.
Ja, ihr könnt wirklich, also ich biete das wirklich an. Bei Themen wirklich, wenn jemand unsicher ist, einfach an info@hampusbund.de eine Mail schreiben. Perfekt. Ich leite sie sofort an Florian weiter zur Beantwortung.
Baby, bye, 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 bye. Spur aus.
Okay. Hey, macht's gut. Schlaft schön.
Dankeschön. Macht's gut. Tschüss.
Michael Bay.
Michael Bay? Was?